Und heute die Predigt, jetzt ein großer Schnitt, die möchte ich beginnen mit einem Frosch. Ja, ich habe mal geschaut, was gibt es denn so für Frösche im Internet. Möchte ich beginnen mit einem Frosch. Ich habe euch jetzt einen lebenden ausgesucht, aber eigentlich geht es um einen toten Frosch. Ja, ich weiß nicht, was du denkst, wenn du einen toten Frosch siehst. Ich habe schon oft tote Frösche gesehen, das bewegt mich null. Aber ich habe neulich im Internet ein Interview gehört, da war ein Biologieprofessor und der erzählte, was sein Leben verändert hat und der erzählte, da ging es um einen toten Frosch. Und zwar war er Student, und hatte so immer mal tote Tiere zu untersuchen, das muss man halt machen, ja. Und er untersuchte da einen toten Frosch, ja, die Augen, das Herz, was es da alles gibt und so weiter. Und der hatte mit dem Glauben relativ wenig zu tun zu der Zeit. Aber als er dann über diesen Frosch geschaut hat und alles genau untersucht hat, da kam der aus dem Staunen, müsst ihr euch vorstellen, Frosch, da kam der aus dem Staunen nicht mehr heraus und sagte, das kann doch nicht sein, dass das einfach so zufällig ist. Selbst dieser tote Frosch, da gibt es so viel Information, wie alles da aufgebaut ist, so perfekt, dass da muss jemand dahinter stellen. Und das war für ihn der Anlass, auf die Suche sich zu machen nach Gott und sich mit Gott zu beschäftigen. Und das hat ihn dann zur Bekehrung geführt. So ein langweiliger, toter Frosch, mit dem wir uns nicht beschäftigen. Wunderbar sind deine Werke, Gott. Das ist echt erstaunlich und da braucht man nicht unbedingt einen Frosch untersuchen. Ja? Da kann man sich auch umsehen. Ja? Hier zum Beispiel, jeder Mensch ist ein Wunderwerk Gottes. Ja? Du brauchst nur deinen Nachbarn anschauen. Jeder Mensch ein Wunderwerk Gottes. Und heute habe ich einen Predigttext. Der steht in der Offenbarung. Manche wird das nicht überraschen, weil wir uns ja bei uns in der Gemeinde in Villach sehr, sehr intensiv mit der Offenbarung beschäftigen. Und da geht es darum, dass Gott gelobt wird über all die Wunder, die er tut. Wie groß und wunderbar sind deine Werke. Und das ist natürlich auch so, wo mir dann sofort unsere Gemeindefreizeit wieder einfällt. Und Herwig und Claudia waren ja mit uns auf Gemeindefreizeit. Herwig hat was weitergegeben von der Offenbarung und das war sehr gut. Und da sieht man auch Spital und Villach, diese Verbindung, die da sind. So, der Predigttext, also Offenbarung Kapitel 15, das ganze Kapitel ist relativ kurz. Da schreibt der Apostel Johannes, und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit rein hellen Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch und von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Groß und wunderbar sind deine Werke. So singen hier die Leute vor dem Thron Gottes. Und der Text beginnt, und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar. Ja, also der Johannes, der sieht ja sehr viel. Er sieht vieles, was erschrecken kann, wo man Angst bekommen kann. Aber er sieht auch viele Sachen, die sehr ermutigend sind. Und was er hier sieht, sind die sieben Engel, die hatten die sieben letzten Plagen. Wenn wir von den Plagen lesen in der Offenbarung, dann erinnert das sehr viel, Herwig hat das auch erklärt bei uns auf Gemeindefreizeit, da erinnert das sehr viel an das zweite Buch Mose, wo Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreit, nicht mit sieben Plagen, sondern mit 10 Plagen. Ja, da habt ihr mal diese Übersicht, da sind auch Frösche dabei, also Frösche können auch Plagen sein. Für den Professor war es keine Plage, sondern eine Erkenntnis. Das war ja eigentlich auch das Ziel der Plagen, dass Menschen erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Die Ägypter, besonders der Pharao von Ägypten, arrogant. Der hat nämlich gedacht, er ist selber Gott. Er darf über alles bestimmen und regieren. Niemand im Land hatte das Recht, irgendwie da reinzureden. Und dann kommt Mose zu ihm und sagt ihm, Jahwe spricht, lass mein Volk ziehen. Und die Reaktion von dem Pharao ist, wer ist das denn, Jahwe? Und dann bei diesen 10 Plagen, eine stärker als die andere, zeigt Gott seine große Macht. Und dann, dass er dieses Volk auch aus der Sklaverei, Gott ist der große Sklavenbefreier. Der große Sklavenbefreier, er befreit dann dieses unterdrückte Volk Israel aus Ägypten. Und das ist ja auch das Thema in der Offenbarung. Durch diese ganzen Plagen kommt Gott zu seinem Ziel und er befreit seine Leute aus der Not und aus diesen Schrecknissen dieser Welt, um dann zum Ziel zu kommen, dann einen neuen Himmel und eine neue Erde aufzubauen. Also die Plagen in Ägypten, sie zeigen, wie groß und gewaltig Gott ist. Groß und wunderbar sind deine Werke. Und hier haben wir ja die Zahl 7. Und das erinnert auch an die 7 Zeichen. Ja, wir haben 10 Zeichen in Ägypten gehabt, diese 10 Plagen. Und dann haben wir 7 Zeichen im Johannesevangelium. Ja, da werden ja besonders 7 Wunder besonders betont. Habe ich euch auch mal aufgeschrieben, ja. Aber interessanterweise, der Herr Jesus, wo der auf die Erde kam, der ist nicht zum Richten gekommen. Der hätte ja jetzt auch diese ganzen Plagen bringen können, aber er bringt 7 Zeichen, damit Menschen erkennen können, sie brauchen Jesus, sie brauchen die Vergebung ihrer Schuld, sie brauchen eine Beziehung mit Gott und damit sie erkennen können, wie groß und gewaltig Jesus ist, deshalb dann auch diese 7 Zeichen in Israel, wo der Herr Jesus dann auch gewirkt hat. Groß und wunderbar sind deine Werke. Ja? Und hier also die 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Ja? Also Gott bringt diese Gerichte mit diesen Engeln zum Abschluss, aber bevor das dann in Kapitel 16 genau beschrieben ist, sieht der Johannes noch etwas anderes in Vers 2. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die Offenbarungsleser, die haben sich erinnert, ja, wann ging es nochmal um das gläserne Meer? Das war in Kapitel 4, wo der Thron Gottes beschrieben ist. Ja? Also die Leser wussten, es geht hier um den Thron Gottes. Und da stehen die Menschen, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die Offenbarung beschreibt ja einen Weltherrscher, der Anbetung verlangt und fordert, dass alle sich ihm unterwerfen. Und man kann sich dann fragen, wenn man das so liest, wer traut sich da eigentlich dagegen aufzustehen? Und dieser Text macht deutlich, ja, es gibt Menschen, die verlassen sich auf Jesus, die verlassen sich auf Gott und die beten nicht jemand Fremdes an. Das war ja damals schon bei den Christen, die Offenbarung als erstes bekommen haben, die Herausforderung. Ja, da hat der Kaiser hat sich verehren lassen und da wurde verlangt, dass man ihm also Anbetung bringt und Christen haben gesagt, nein, wir haben einen Herrn. Wir haben einen Herrn und Gott, Den wollen wir anbeten, dem wollen wir dienen. Und so gab es immer verschiedene Zeiten und dann wird das eben auch beschrieben in Kapitel 13 mit diesem Weltherrscher, der das fordert. Und hier stehen sie praktisch, die den Sieg behalten haben. Und was machen sie? Sie singen. Singen, das ist etwas Schönes, ja, besonders in Gemeinschaft, aber auch mal alleine. Das ist etwas, was Gott auch gegeben hat, indem wir Gott loben können, indem wir ihn anbeten können, gemeinsamer Gesang. Ja? Und interessant ist, was sie dann singen, ja, oder auf was hier Bezug genommen wird. Hier steht als erstes, sie singen das Lied des Mose. Ja, und das erinnert sofort wieder zurück. Gott hat sein Volk befreit, 10 Plagen in Ägypten. Und dann auf einmal können sie das Land, dieses Sklavenland Ägypten verlassen. Aber nicht lange geht es ihnen gut. Auf einmal kommen sie in die Situation, dass vor ihnen das Meer liegt. Wie sollen sie da rüberkommen? Und hinter ihnen diese große Militärmacht, die mächtigste Armee damals von Pharao. Ja, und Gott schenkt dieses Wunder, er teilt das Meer, sie können durchziehen und die verfolgenden Ägypter, da teilt sich das Meer, also kommt wieder zusammen und sie ertrinken. Und als sie dann an der anderen Seite sind, da stehen sie da und fangen an zu singen, das Lied des Mose, 2. Mose 15 schreibt davon, und sie loben Gott für das, was er getan hat, wie gewaltig Gott ist. Das ist schön, wenn man Gott auf seiner Seite weiß. In Römer 8, Vers 31 lesen wir, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und das ist das, was die erlebt haben, als sie da befreit worden sind aus Ägypten. Und noch viel wichtiger in unserem Text ist, sie singen nicht nur das Lied des Mose, sie singen auch das Lied des Lammes, Vers 3. Ja, und das haben wir in der Offenbarung ganz oft, dass vom Lamm die Rede ist. Erinnert auch wieder an Ägypten. Erinnert daran, dass für die Israeliten ein Lamm geopfert worden ist und dass die schreckliche letzte Plage nicht persönlich erleben mussten. Und der Herr Jesus wird im Neuen Testament als das Lamm beschrieben, das Lamm, das die Sünde der Welt trägt, ja, wo man Vergebung seiner Schuld erfahren kann. In der Offenbarung ist das ein Schlüsselwort, weil es immer wieder vorkommt. Ich denke so 29 Mal etwa, habe aber jetzt vorher nicht nachgezählt. Also ein Wort, was ganz häufig vorkommt. Sie singen das Lied des Lammes und sie denken an Gottes Rettung, Gottes Rettungstat am Kreuz von Golgatha. Sie singen das Lied des Lammes und das Lied des Mose. Ja, sie denken daran zurück, was Gott getan hat. Und was singen sie da jetzt? Sie singen nicht über ihre Heldentaten. Sie singen nicht darüber, wie sie durchgehalten haben und so weiter. Sie singen von Gott selbst. Gott selbst steht da im Zentrum. Und sie singen groß und wunderbar, sind deine Werke. Ja, das war das Thema für diejenigen, die durch das Rote Meer gezogen sind. Das ist das Thema heute und das wird dieses Thema dann auch sein, wo dann diese Überwinder singen werden. Groß und wunderbar sind deine Werke. Gott im Zentrum. Es geht um Gott, um das, was Gott getan hat. Ja? Sie hätten sich ja selber nicht befreien können aus Ägypten. Wir können uns auch selber nicht befreien von unserer Schuld. Wir brauchen diesen Retter. Groß und wunderbar, Herr, sind deine Werke. Martin Luther, der hat mal gesagt, ich habe ja gerne Luther-Zitate, ne? Wer die Musik verachtet, mit denen bin ich nicht zufrieden. Denn die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes. So vertreibt sie auch den Teufel und macht die Leute fröhlich, man vergisst dabei den Zorn. Gut, ich denke, wie öfter hat er hier etwas übertrieben, weil natürlich hat der Teufel auch seine Lieder. Aber das ist etwas, was wir immer wieder in der Bibel sehen, ja, wie Gott seine Leute zusammenholt und sie gemeinsam Gott loben und singen. Und es kann sein, dass dir das hier auf dieser Erde vielleicht nicht ganz so leicht fällt. Ja, nicht jeder ist da gleich sofort mit drin. Aber ich sage dir, ja, das ist angekündigt, in der Ewigkeit wirst du daran auf jeden Fall deine Freude haben. Optimalerweise schon hier. Also Musik, ein Geschenk Gottes, ist 400 Mal, über 400 Mal ist in der Bibel das erwähnt, dieses Singen. Und hier singen sie also auch ein passendes Lied, wie Gott gehandelt hat, also Gott im Zentrum, es geht um Gott. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Und dann, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Also da wird, Wege ist ja in der Bibel so ein Begriff, das beschreibt für Menschen einen Lebensweg. Also Menschen sind auf einem Lebensweg unterwegs, ja, sehr unterschiedlich. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Und hier wird Gottes Weg beschrieben, Gottes Leben, ja, ist ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Leben wird beschrieben und es wird gesagt, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Das lesen wir mitten in der Offenbarung, wo wir von einem Gericht zum anderen etwas sehen. Ja, Gott gibt Gerichte und immer wieder muss gesagt werden, ja, aber das, was Gott macht, das ist wirklich gerecht. Das ist nicht nur einfach so aus einem Zorn heraus oder aus einer Laune heraus. Was Gott macht, das ist wirklich gerecht. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Ich musste ja öfter vor Gericht sein mit unseren Asylbewerbern. Es ist sehr interessant, dann da ein bisschen zu schauen, wie die Richter dann jeweils vorgehen und diesen Asylantrag einordnen. Und je mehr Richter ich kennengelernt habe, desto weniger glaube ich, dass das alles so ganz gerecht ist. Ja, da habe ich auf der einen Seite einen Richter, der wirkt sehr freundlich, passt alles. Und ich stelle mir mal, der könnte schon mal ein bisschen intensiver nachfragen oder so. Und dann habe ich wieder einen Richter, der da sitzt und der total streng ist. Ja, ich erlebe die Leute oftmals ganz anders. Und so, also ja, wahrscheinlich geben sich viele Richter Mühe, auch gerecht zu sein, das will ich ihnen nicht absprechen, aber wir Menschen, wir schaffen das nicht, wirklich gerecht zu sein. Ja, und je mehr man sich selber kennt und beobachtet, desto mehr merkt man, vieles läuft nicht gerecht, selbst wenn man sich so sehr bemüht. Ja, Eltern bemühen sich, ihre Kinder gerecht zu erziehen. Und dann ist manchmal so, ups, das war wahrscheinlich nicht so ganz gerecht. Immer wieder, ja, wo Entscheidungen getroffen werden, wo wir Menschen Entscheidungen treffen und auch mit dem Besten bemühen. Und hier steht, und Lob Gottes, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Hier ist auch interessant, es geht nicht nur um eine kleine Gruppe, ja, irgendwie Christen, die das als Hobby haben, so Gott zu ehren oder so. Du König der Völker, also da ist das angesprochen, ja, vorhin mit diesem gemeinsamen Blick. Es geht um einen Gott, der wirklich nicht nur für eine kleine Sache zuständig ist, sondern für alle Menschen, an denen keiner vorbeikommt. König der Völker. Und dann die Frage, wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Ja, wer sollte dich nicht fürchten? Da geht es jetzt nicht darum, ständig Angst zu haben vor Gott. Ja? Luther hat das ja erlebt. Der hatte ständig Angst, habe ich was falsch gemacht und so weiter. Der hatte ständig Angst vor einem Gott, der keine Sünde irgendwie tolerieren kann, kann er auch nicht. Aber er hat sie getragen. Er hat sie getragen als Lamm am Kreuz auf Golgatha. Und Luther erlebt dann auf einmal, was Gnade ist. Ja, dass es ein Geschenk ist, dass man mit Gott in Verbindung sein kann. Aber trotzdem, ja, wer sollte dich nicht fürchten? Da kommt ja Ehre rüber, dass ich jemand ehre, dass ich jemand Respekt zeige, dass ich jemand anerkenne. Wer sollte dich nicht fürchten? Das wird dann auch begründet, Denn du allein bist heilig. Warum sollte man Gott fürchten? Weil er allein heilig ist. Ja, es werden interessanterweise Christen auch öfter Heilige genannt. Nicht so Spezialchristen, die eine Menge erreicht haben, sondern ganz normale Gemeinden. Ja, die Gemeinde in Korinth, da werden die Leute angesprochen, ihr seid Heilige. Ja, und wenn man dann den Korintherbrief liest, dann muss man sich fragen, wirklich jetzt? Da geht es ja drunter und drüber. Ja, also wenn ihr den Korintherbrief durchliest, am Anfang werden sie Heilige genannt und dann wird alles Mögliche gesagt, was in dieser Gemeinde drunter und drüber geht, wo man sich einen Kopf fasst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wisst ihr, das liegt daran, in der Bibel werden Menschen Heilige genannt, die zu Gott gehören, ja, heilig heißt zu Gott gehörig, und die Vergebung ihrer Schuld ganz persönlich erfahren haben. Ja, die Schuld ist abgewaschen. Aber sie sind nicht von sich alleine heilig. Sie sind nicht von sich alleine so, dass sie sündlos sind. Ja, das liegt an der Vergebung. Aber hier bei Gott steht es, ja, denn du allein bist heilig. Er ist wirklich sündlos, er ist wirklich gerecht, er hat die Sache wirklich im Griff und er ist ganz anders, als wir Menschen uns das vorstellen können, als wir das fassen können. Du allein bist heilig, du allein. Also Furcht deshalb, weil man sich bewusst macht, Gott ist ganz anders, als ich mir das vorstelle. Und das ist ja gerade, wenn Menschen Gott begegnen. Da wird ihnen auf einmal, also gerade wenn Propheten eine Sicht haben auf Gott, wo er auf dem Thron sitzt zum Beispiel oder in der Offenbarung begegnet ja der Johannes dem Herrn Jesus in der Herrlichkeit, Kapitel 1. Auf einmal sind die wie ohnmächtig. Ihnen wird bewusst, wie schuldig sie vor Gott sind, weil sie auf einmal merken, wir sind so anders. Und das ist, was Jesus uns zeigt. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals glaubte, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Ja, da haben wir dieses Beide. Gott allein ist heilig, er ist zu fürchten, er ist zu respektieren. Ich bin, wenn ich an Gott denke, so voller Schuld und gleichzeitig in seiner Liebe nimmt er mich hinein in seine Familie. Die Leute, die sind ja auch schuldig geworden, die da vor Gott stehen und Gott loben. Ja? Und die können sagen, wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Und sie reden dann, singen dann weiter, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Ja, das lesen wir dann auch in diesem nicht so einfachen Kapitel 16, wo es da um Zornesschalen geht. Immer wieder wird betont, auch in den Zorn ist Gott gerecht. Also zum Beispiel in Offenbarung 15, Vers 5, da heißt es, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Oder Vers 7, auch Kapitel 16, ja, Herr allmächtiger Gott, deine Gerichte sind gerecht und wahrhaftig. Ja? Gott handelt ja auch in seinem Zorn, ja? Also das lesen wir in Vers 7, Kapitel 15, Vers 7. Ja? Die Engel bringen also Schalen voll vom Zorn Gottes. Aber wenn wir Menschen zornig sind, führt das oft dazu, ungerecht zu werden. Ja? Also selbst wenn man sich bemüht, gerecht zu sein, ist man oft nicht gerecht. Aber wenn du noch zornig dazu bist, das möchte ich mal sehen, wie du da gerecht sein möchtest. Das ist unmöglich. Aber Gott sogar bei seinen Gerichten, sogar wo er Zorn schicken muss über Menschen, die nicht umgekehrt sind, die nicht ein Ja gefunden haben zu der Vergebung, selbst bei denen ist Gott immer noch gerecht. Und das werden alle Völker erkennen müssen. Alle Völker werden also kommen und anbeten, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Oder ein Text aus dem Buch Micha, Kapitel 4, 1 bis 3. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf das Haus des Herrn ist feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben sein, und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort unseres Herrn von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Und es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ja, das ist ein Vers, der sogar bei der UNO steht. Ja, Schwerter zu Pflugscharen. Ist ja gut, wenn man sich um Frieden bemüht. Aber das, was da angekündigt ist, das ist ein wirklich echter Friede. Nicht ein Scheinfriede. Die Völker werden kommen und anbeten. Menschen aus allen Völkern, also nicht nur aus irgendeinem Volk. Es gab jetzt in Berlin gab es große politische Debatten, und zwar um ein neu aufgerichtetes Schloss, also das dann früher schon da ist, aber wieder fertig gemacht worden, weil da stand ganz groß auf der Kuppel zwei Bibelverse, ist aus zwei Bibelversen zusammen. Genommen. Und da heißt es, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Es ist so eine Kombination, das ist einmal Apostelgeschichte 4, Vers 12 und Philipper 2, Vers 10. Ja? Und klar, also das ist so gemacht worden, wie es früher mal war. Und klar, das erregt natürlich Aufstand. Wie kann man so etwas schreiben? Ja? Gut, der Kaiser, der das damals formuliert hat, der war sicher nicht nur gut, aber das erregt heute besonders doch Reaktionen, wo Leute sagen, das kann man doch da nicht stehen lassen, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen werden. Schön, dass es diese Diskussion gibt und dass auf Jesus so aufmerksam gemacht wird. Dann schauen wir weiter. Also ich finde das ganz interessant mit dem Lied. Ja, sie berichten, was sie erlebt haben mit Gott. Und Lieder sind oft so eine Hilfe. Ich erlebe das oft auch persönlich. Ja. Ich bin irgendwo unterwegs, auf einmal fällt mir ein Lied ein, wo ich Gott loben kann. Ja, irgendeine Situation oder ich bereite mich auf was vor. Ein Lied fällt mir ein, und ich kann Gott einfach nur danken. Ja, es ist nicht so, dass wir dabei waren damals, als Israel befreit worden ist aus Ägypten. Ja, wir stehen jetzt auch noch nicht da bei diesen Leuten, die singen. Aber wir können hier singen, gemeinsam. Und es ist so schön, immer wieder zu überlegen, über was kann ich staunen. Ja? Ja, zur Not auch über einen toten Frosch. Ja, nicht nur zur Not. Ja? Aber ich war gestern bei einem Geburtstag, 60 Jahre, ist der Mann alt geworden. Und dann haben wir ein paar Bilder angeschaut. Und das ist echt schön, man blickt auf das Leben zurück und man sieht, Gott, du hast so Großes getan. Und vielleicht hat man so Erlebnisse, wo man einfach sich erinnert, Gott, du bist so gewaltig. Ja, ich denke immer noch gerne zurück, wie, ich habe das ja als Kind erlebt, wie die Berliner Mauer gefallen ist und auf einmal ein ganzes System, wir waren ja in einer Diktatur, ich bin ja im Osten aufgewachsen, wie auf einmal ein ganzes System sich verändert hat. Wir haben oft gebetet als Familie, dass Gott was verändert, und es war eher ein Witz, wenn wir gesagt haben, ja, wir werden die Verwandten auch mal im Westen besuchen, das ging gar nicht, konnte man sich nicht vorstellen. Ja. Und auf einmal, fast von jetzt auf gleich, ist dieses System, in der Schule habe ich immer gehört, das wird noch lange gehen, der Kommunismus wird siegen und auf einmal bricht alles zusammen. Ja, das war für mich ein Punkt zu sagen, was gibt wirklich im Leben Halt und Sinn? Nicht irgendeine Ideologie, sondern der Herr Jesus. Ja, die Lehrer haben dann alle was anderes erzählt als kurz vorher, war auch interessant, ja. Man hat sich gewundert, sind das dieselben Leute? Ja, also Veränderung. Und das ist so gut, sich daran zu erinnern, wo hat Gott Befreiung und Veränderung geschenkt, wo tut er im eigenen Leben etwas und ihm dann auch in Liedern und man kann es auch in Worten als Gebet ausdrücken, ihm auszudrücken, dann auch diese Dankbarkeit. Ganz kurz zu den nächsten Versen, das ist interessant, ja, jetzt kommen praktisch Gerichtsbotschaften und Gerichte über diese Erde, aber wie das beschrieben ist, ist auch interessant. In Vers 5, und es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und dann Vers 6, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinen, hellen Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und das hat an den Priesterdienst erinnert. Ja, also so wie die beschrieben werden, so wurden die Priester im Alten Testament beschrieben. Ja, und das macht auch deutlich, was hier geschieht, das ist nicht irgendwie eine Sache, einfach Gott will mal zornig sein oder so, sondern das ist ganz bewusstes Handeln, um diese Welt zu Gottes Ziel zu führen. Ich bin eingestiegen mit dem Frosch, mit dem toten Frosch. Kann man sich vielleicht merken, ja, um was ging es heute, um den toten Frosch. Und dann hoffe ich nicht nur, dass es um den toten Frosch geht, sondern um den lebendigen Gott. Den lebendigen Gott, der aber auch diesen toten Frosch gemacht hat und viele andere Dinge auch. Und sich daran zu erinnern, groß und wunderbar sind deine Werke, allmächtiger Gott. Amen.